Reingehört. Ein Podcast der VRM. Schlägereien, Drohungen und Übergriffe. Auf den Sportplätzen des Wiesbadener Fußballkreises kam es in den vergangenen Jahren mehrfach zu Gewalt- und Diskriminierungsfällen. Hinter jedem dieser Vorfälle stehen Geschichten, Betroffene und Verantwortliche, die gehört werden müssen. Genau hier beginnt die Aufgabe des Sportreporters. Hinsehen, einordnen und berichten. Doch wie geht man dabei überhaupt vor? Was sind die Schwierigkeiten und Herausforderungen? Wo liegen vielleicht auch die Chancen? Kurz gesagt, welche Rolle nimmt bei diesem Thema eigentlich der lokale Sportjournalismus ein? Wir haben reingehört. Mein Name ist Christoph Pfeiffer. Ich bin Volontär bei der VRM und mein Gast hier im Studio ist Philipp Durillo. Gute Philipp.
Gute.
Philipp, du bist Sportredakteur bei der VRM und leitest seit 2021 unsere FUPA-Redaktion. Ich will heute mit dir über ein Thema sprechen, mit dem ihr auf dem Amateurfußballportal FUPA auch leider immer wieder zu tun habt. Nämlich die Gewalt auf den Sportplätzen und wie ihr darüber berichtet. Dafür habe ich ein paar Zahlen vom Deutschen Fußballbund dabei. In der Saison 2024-25 gab es bundesweit über 3000 Spiele mit Gewaltvorfällen und über 2000 Spiele mit Diskriminierungsvorfällen. Schaut man auf diese Zahlen, dann ist der Trend tatsächlich positiv zu bewerten, denn diese Zahlen sind jetzt im zweiten Jahr in Folge zurückgegangen. Wie bewertest du die Situation aktuell?
Ja, die Zahlen vermitteln zumindest nach außen hin das Bild, dass es tendenziell besser läuft im Amateurfußball. Ich denke aber, dass die Zahl der gemeldeten Vorfälle nicht auch 1:1 die Zahl ist der Vorfälle, wie es auch wirklich ist. Ich gehe auch davon aus, dass es immer noch eine Dunkelziffer gibt von Vorfällen, die entweder die Schiedsrichter zum Beispiel gar nicht mitbekommen oder die aufgrund anderer Arten einfach nicht dokumentiert sind. Und von daher mögen die Zahlen eine Steigung oder eine Verbesserung der Verhältnisse suggerieren, aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass der Amateurfußball in Sachen Gewalt und Diskriminierungsfreiheit das gelobte Land ist.
Ich habe mir überlegt, dass ich heute die Zuhörer mal mit in eure Arbeit mit reinnehmen möchte. Deshalb direkt zum Start einmal die Frage, wie ich mir eure Arbeit so ein bisschen vorstellen muss. An den Spieltagen ruft ihr ja bei den Vereinen an, um eine Einschätzung zum Spiel zu kriegen und um eure Spielberichte zu schreiben. Wie geht ihr denn vor, wenn ihr am Telefon mitbekommt, dass während des Spiels irgendwas passiert sein soll?
Ja, in der Regel kommen sehr wenige Vereine auf uns zu und sagen uns, hey, übrigens, bei uns im Spiel gab es da den und den Vorfall. Es kommt manchmal auch vor, dass uns Vereine das direkt sagen, aber oft ist es so, dass wir irgendwo eine Info herkriegen oder es einfach ganz offensichtlich im Internet vermerkt ist, dass es zum Beispiel einen Spielabbruch gab. Und das sind meistens dann so Auslöser, warum wir auch konkret nachfragen, hey, was ist da bei euch auf dem Sportplatz passiert? Wieso kam es zum Spielabbruch? Oder es passiert dann eher häufig, dass sich ein Verein bei uns meldet, der sich dann in dem Moment benachteiligt fühlt und da um eine mediale Aufarbeitung bittet. Aber in der Regel sind es wir, die dann proaktiv auf die Vereine zugehen oder zugehen müssen. Oder dass wir über Sportgerichtsverfahren Kenntnis erlangen, wo wir dann auch nochmal im Nachhinein quasi nachhorchen, huch, da war ja vor 2-3 Wochen das und das oder das und das soll passiert sein und wir berichten dann auch darüber.
Und wenn ein Verein auf euch zugekommen ist und euch gesagt hat, hey, hier ist was passiert, kann es ja auch mal vorkommen, dass der andere beteiligte Verein euch das komplette Gegenteil von dem erzählt, was der vorherige Verein erzählt hat. Wie geht ihr damit um und worauf genau müsst ihr dann achten, wenn ihr berichtet?
Ja, es kann nicht nur sein, sondern es ist eigentlich die Regel, dass sich die Ansichten der beteiligten Vereine, Protagonisten da wirklich extrem unterscheiden teilweise. Es gibt dann meistens ein paar kleine Schnittmengen. Für uns als Berichterstatter ergeben sich natürlich da Herausforderungen, da vor allem nicht vorzuverurteilen. Also wir müssen da immer sehr defensiv in der Berichterstattung herangehen, müssen natürlich gucken, dass wir beide Seiten auch zu Wort kommen lassen, gewisse Vereine oder Personen einfach nicht vorverurteilen, solange es nicht sportjuristisch aufgeklärt ist. Bedeutet also, wir schreiben da nicht zum Beispiel, es gab einen Rassismusvorfall, sondern es soll einen Rassismusvorfall gegeben haben und hören dann eben auch die andere Seite, die das in der Regel dann bestreitet. Ist ja immer ein breites Potpourri an Vorfällen, was da sich so findet auf den Sportplätzen.
Und nach der ersten Berichterstattung, die erstmal, wie du gerade gesagt hast, sehr defensiv abläuft, oft sind ja auch Polizei und Verbände in die Ermittlungen involviert oder es gibt eine Verhandlung vor dem Sportgericht. Wie läuft da der Kontakt zu den Verbänden und zur Polizei? Also wie kann ich mir die Zusammenarbeit, aber auch die Informationslage seitens der beiden Institutionen vorstellen?
Ja, die Polizei kommt immer dann ins Spiel, wenn sie auch wirklich im Endeffekt gerufen wird. Das ist jetzt nicht bei jedem Spielabbruch immer der Fall, dass die Polizei kommen muss. Aber es gibt natürlich dann auch Vorfälle, bei denen es so schwerwiegend wird, dass ja, sich die beteiligten Akteure oder die vermeintlichen Opfer in dieser Situation dann nur zu helfen wissen, indem sie halt eben die Polizei verständigen. Wenn die Polizei dann natürlich tätig wird und dann ausrückt, wird es ja auch irgendwo dokumentiert in der Regel, wo sind wir da im Einsatz gewesen, was haben wir da gemacht, was soll passiert sein, was haben wir da jemanden mitgenommen oder haben wir da nur die Personalien erstmal aufgenommen. Also die Polizei sendet ja auch immer Pressemitteilungen und dann sind da auch manchmal natürlich dann Einsätze, also vor allem montags liest man dann manchmal, dass auch ein Einsatz auf dem Fußballplatz stattgefunden hat. Und natürlich kann man darüber hinaus immer bei der Pressestelle der Polizei nochmal nachhaken und sagen, hier, ihr hattet ja den Einsatz da und da auf dem und dem Sportplatz, gibt's da vielleicht, sind da vielleicht schon ein paar mehr Hintergründe bekannt. In der Regel kriegen wir da jetzt keine Wasserstandsmeldungen, wie das Urteil wie das, jetzt läuft quasi, weil die natürlich auch die Richter und in der Regel auch die beteiligten Vereine sich da auch mit Blick auf schwebendes Verfahren manchmal auch ein bisschen zurückhalten.
Mhm. Du hast gerade gesagt, dass die Vereine sich zurückhalten, gerade wenn es ein Verfahren gibt. Du machst das Ganze jetzt schon seit 2021, kennst dadurch sicherlich auch viele Trainer und Vereinsvorstände. Wenn es dann ein Vorkommnis oder auch ein Verfahren gibt, wie sehr würdest du sagen, sind die Vereine wirklich an einer Aufarbeitung interessiert? Machen die es euch einfach zu berichten oder halten die dann gerne auch mal dicht?
Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Es gibt Vereine, die nach solchen Vorfällen bewusst den Weg an uns auch suchen. Die sagen, hey, es hat dir das und das gegeben. Und die dann auch nicht um den heißen Brei herumreden, die sagen, ja, das gab es und wir haben jetzt auch sofort entsprechende Konsequenzen gezogen. Wir haben die Person aus dem Verein entfernt, wir wollen jetzt in Zukunft an der Ordnerschulung teilnehmen, wir stellen mehr Ordner auf den Platz oder keine, die auch wirklich sagen, okay, es ist passiert, das darf nicht passieren, aber wir haben unsere Lehren rausgezogen. Das ist aus meiner Sicht auch der beste Weg. Es gibt auch Vereine, die dann genau natürlich sich eher zurückhaltend äußern, die dann zwar sagen, Blick auf schwebendes Verfahren, wir wollen da nichts sagen, aber die auch wirklich nicht an der Aufarbeitung interessiert sind oder eher Sachen vertuschen wollen. Es gibt halt dann noch Vereine, was ich halt nicht ganz verstehen kann, die dann so ein bisschen auch auf uns zeigen und so nach dem Motto, ja, ihr berichtet ja sonst eher selten über uns und jetzt kommt ihr, bei dem Ding kommt ihr um die Ecke und schreibt über uns. Hatte ich auch schon 2-3 Mal gehört. Dann ist dann natürlich die Frage, die ich dann auch den Verein stelle, also wäre das Ganze jetzt nicht passiert, würden wir auch nicht drüber berichten, weil es gehört natürlich auch zu unserer journalistischen Pflicht, solche Sachen noch aufzuarbeiten, weil sonst müssen wir uns hinterher den Vorwurf gefallen lassen, sag mal, kriegt ihr eigentlich nicht mit, was da und da auf dem Sportplatz passiert ist oder passiert sein soll, also ist da schon auch unsere journalistische Pflicht, solche Vorfälle aufzuarbeiten. Das machen wir jetzt nicht, weil uns das Spaß macht, ganz im Gegenteil, also ich könnte darauf verzichten, aber viele Leute fragen sich das, was ist da passiert und wir wollen und müssen dem auch journalistisch dann nachgehen und wir merken natürlich auch, dass das viele Leute natürlich umtreibt.
Ich habe da direkt auch eine Anschlussfrage. Es soll ja auch Kritiker geben, die sagen, dass das Thema mit eurer Berichterstattung nur zusätzlich aufgebauscht wird und Emotionen zum Fußball einfach dazugehören. Was würdest du diesen Kritikern sagen?
Ja, Emotionen gehören sicherlich dazu, aber ich meine, man kann sich ja gerne mal so die vergangenen Jahre durchlesen, was so immer wieder bei uns in den Schlagzeilen war. Wie gesagt, wir alle können da gerne drauf verzichten. Es macht uns keinen Spaß, darüber zu schreiben. Wir schreiben lieber ganz andere Geschichten, positive Geschichten. Aber wenn man sich die Vorfälle anguckt, dann waren da ein bisschen mehr als nur Emotionen im Spiel teilweise. Wir hatten Schlägereien unter Spielern, mit Zuschauern, gegenüber den Schiedsrichtern, teilweise minderjährigen Schiedsrichtern. Dann gab es vor 2 Jahren einen relativ extremen Vorfall in meinem Taunuskreis, der auch überregional Schlagzeilen gemacht hat. Also das geht weit über Emotionen hinaus. Wir arbeiten das auf und kommen da unserer journalistischen Pflicht nach, aber wir machen das auch sachlich. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass wir da zusätzlich das Ganze anheizen.
Und wenn wir uns das Ganze einmal von der anderen Seite anschauen, inwiefern habt ihr mit eurer Berichterstattung auch die Möglichkeit, Leute zu sensibilisieren und vielleicht auch ein Stück weit für Prävention im Fußballsport oder im Amateurfußball zu sorgen?
Ja, sensibilisieren vielleicht durch unsere Berichterstattung, dass natürlich sich vielleicht das Leute zweimal überlegen, warum sie irgendwas machen, sonst steht es am Montag in der Zeitung, wie man so schön sagt noch. Aber ich glaube, wenn dann Sachen passieren, denken Leute darüber jetzt nicht unbedingt nach. Prävention, ich glaube, da sind andere Institutionen gefordert, vor allem die Verbände und die Vereine, also die Verbände, Ressourcen zu schaffen, ja, damit man Vereinen auch dabei helfen kann, solche Sachen aufzuarbeiten oder im Idealfall natürlich zu verhindern, da Missstände aufzudecken, weil sei es jetzt bei der Spieltagsorganisation, was die Anzahl an Ordnern angeht oder so eine Art Konzept. Da wird auch schon einiges gemacht, auch gerade der Wiesbadener Fußball, der ja in den vergangenen Jahren sehr, sehr gebeutelt war mit ja, widerlichen Vorfällen. Die sind da schon sehr rührig und machen auch viel, also auch der organisierte Kreisfußball, die Verbandsebenen, die natürlich was machen müssen und auch schon was machen. Also ist jetzt nicht so, dass der HV nichts macht, zum Beispiel der Hessische Fußballverband. Also da gibt es Kampagnen, es gibt Ideen. Und es gibt auch natürlich die Vereine, die sich auch helfen lassen müssen, die auch den Sinn hinter solchen Sachen erkennen müssen. Und es nicht als zum Beispiel, wenn irgendwelche Ordnerschulungen angeboten werden, wie in Wiesbaden von einem ehemaligen Polizeibeamten, der auch lange, lange Vorstandsarbeit in Wiesbaden gemacht hat und Hochsicherheitsspiele organisiert hat für die Polizei, also der auch Ahnung hat von Spielorganisation und wie kann man vielleicht Konflikte vermeiden und deeskalierend wirken, hat der Fußballkreis Wiesbaden Ordnerschulung mit dem angeboten. Was ich so mitbekommen habe, hätte noch ein bisschen mehr Vereine sich dafür begeistern können. Es wird dann, also solche Termine auch nicht als lästige Pflicht abzutun, sondern auch wirklich auch darin die Chance zu sehen, auch seinen eigenen Teil dazu beizutragen, einfach die Chance zu senken, dass es zu dieser Eskalation kommt. Man kann es nicht ausschließen, man kann den Leuten nicht an den Kopf gucken, es sind Amateursportler, es sind keine Profis, für die hängt jetzt wirtschaftlich nichts dran, wenn die sich im Fußball daneben benehmen, dass sie irgendwie ihren Job verlieren als Fußballer oder so. Da treffen alle ganz viele Leute aus ganz vielen unterschiedlichen Gesellschaftsschichten aufeinander, da entstehen Spannungen in einem emotionalen Umfeld. Es ist schwierig und vor allem müssen Vereine auch konsequent mit denen umgehen, die halt schon mal sich als, ja, die einfach schon gezeigt haben, dass sie sich nicht benehmen können. Die sich da so ein bisschen wegducken, die sagen, ja, komm, wird schon alles. Zwar ist doch ein guter Kicker, den brauchen wir doch eigentlich. Aber da tun sich manche Vereine schwer, dann auch personelle Konsequenzen zu ziehen, weil sie sich vielleicht doch fürchten, dass dadurch auch Kettenreaktionen entstehen, dass weitere Spieler den Verein verlassen. Von daher, es sind alle so ein bisschen gefordert. Und nicht zuletzt die Spieler selbst. Einfach zu überlegen, warum mache ich das eigentlich? Ich spiele in der 10. Liga Fußball. Warum erwarte ich vom Schiedsrichter, dass er erste Liga-Niveau hat und jedes Abseits sieht, obwohl er nicht mal Assistenten an der Seitenlinie hat? Ja, man kann da wirklich nur an alle appellieren, dass man da einfach gut zueinander findet und fair miteinander umgeht.
Eine Sache, die ich jetzt zum Ende des Gesprächs auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen wollte, ist, dass die FUPA-Redaktion im vergangenen Jahr mal wieder einen neuen Reichweitenrekord aufgestellt hat. Mit über 165 Millionen Seitenaufrufen. Es ist ja schon fast Tradition im Haus, oder Philipp?
Ja, man kann sagen, es ist Tradition. Wir sind da recht gut unterwegs, was die Reichweite angeht. Haben da einen stetigen Zuwachs. Freut uns natürlich. FUPA ist mehr als nur ein reines Newsportal, wo man sich Artikel durchlesen kann. Es ist ein Mitmachportal, bei dem die Vereine sich selbst engagieren können, bei dem alle so ein bisschen dran mitwirken können. Wir haben Tabellen, wir haben Daten, wir haben Spielerprofile, wir haben die 11. Woche. Es gibt viele kleine Gimmicks, die dieses Portal sehr, ja, sehr reizvoll machen, scheinbar bei vielen Amateurfußballerinnen und Amateurfußballern in der Region. Von daher, ja, freut es natürlich, wenn das dann immer besser angenommen wird.
Ich habe dazu noch eine kleine Anschlussfrage, und zwar, wie sehr bieten euch die neuen multimedialen Angebote der VRM vielleicht auch die Möglichkeit, wie zum Beispiel Kreisliga Royal, ein noch breiteres Publikum zu sensibilisieren und zu erreichen?
Ja, also es ist natürlich Kreisliga Royal, unsere Videoshow über den Amateurfußball, sei an der Stelle noch erwähnt, genau, kommt immer jeden Donnerstagabend zu einem Thema, das gerade besonders im Fokus steht und die natürlich in dem Rahmen ja ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, wenn wir es über FUPA natürlich ausspielen. Genau, also umgekehrt, wir profitieren da sicherlich beide von. Also wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen FUPA, aber natürlich auch unsere klassischen Nachrichtenportale. Ich denke mal, es wissen ja mittlerweile die meisten da draußen, dass alles, was auf unseren FUPA-Gebieten Wiesbaden, Rheinhessen, Darmstadt und nahe läuft, Texte sind, die von der VRM sind, mit den entsprechenden Zeitungstiteln. Und da gibt es sicherlich eine gute Wechselwirkung immer.
Ja, sehr spannend. Das waren doch echt gute Abschlussworte zu einem sehr brisanten Thema. Die letzten Folgen von Kreisliga Royal findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Danke dir, Philipp, dass du die Hörer und mich mal mitgenommen hast hinter die Kulissen eurer Arbeit und wie ihr mit so brisanten Themen überhaupt umgeht. Das war Folge 296. Danke euch fürs Zuhören. Abonniert doch gerne den Podcast, aktiviert die Glocke und seid dabei, wenn es das nächste Mal wieder heißt: Wir haben reingehört.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.